Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unternehmergedanken und Steuerbildung. Meine Aufgabe ist es Ihnen, dabei zu helfen, Ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und ein erfolgreiches Unternehmen und ein großes Vermögen aufzubauen, das Ihnen Freiheit und Zeit zurückgibt. Dabei möchte ich Ihnen zwei Werkzeuge mit an die Hand geben. Das erste ist die E-Book-Version meines Buches Steuerbildung und der bodenständige Unternehmer. Darin finden Sie eine praktikable Anleitung, wie Sie als Unternehmer statt Steuern zu bezahlen, das Geld in Ihren Vermögensaufbau umlenken können. Und als zweites habe ich Ihnen ein Analysetool aufgesetzt. Anhand von rund 50 Fragen ermittelt es, wie gut Sie steuerlich und rechtlich aufgestellt sind, und Sie erhalten einen personalisierten Auswertungsbericht per E-Mail, in dem für Sie Maßnahmen zusammengestellt sind, die Ihnen helfen, Ihre Situation zu verbessern. E-Book und Analysetool sind 100% kostenlos, wenn Sie die Links in der Beschreibung nutzen. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter, und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Ich möchte Ihnen heute die Geschichte von einem Paar in ihren 30ern erzählen, die eine Eigentumswohnung in Freiburg erfolgreich gekauft, saniert und mit einem Gewinn von 80.000 Euro verkauft haben, aber im Anschluss in einem steuerlichen Albtraum aufgewacht sind und einen extra Kredit aufnehmen mussten, nur um die Spekulationssteuer zu bezahlen. Im Anschluss zeige ich Ihnen deswegen drei Alternativen, mit denen Sie die Spekulationssteuer aktiv senken können, um gar nicht erst in so eine missliche Lage zu kommen, falls Sie auch einen fixen Flip planen. Die beiden, nennen wir sie Mark und Anna, hatten schon eine Weile satt, immer nur für andere zu arbeiten und für sich dann irgendwann entschieden, dass sie finanzielle Freiheit über Kapitalanlagen und Immobilien aufbauen möchten. Da Mark als gelernter Schreiner und aufgrund seiner Anstellung beim Innenarchitekten, der auch Altbausanierungen durchführt, schon zig Immobilien renoviert hat, lag den beiden nahe, dass sie nebenher mit Fix & Flip Eigenkapital schaffen wollen, um das Geld dann irgendwann in Bestandsimmobilien und Wertpapiere zu reinvestieren. Dazu stand dann auch die Überlegung im Raum, Fix & Flip als Unternehmen auszubauen. Sie sind dann 2019 auch auf die Suche im Raum Freiburg gegangen und haben eine passende Wohnung aus den 70ern gefunden, in der sie Potenzial gesehen haben. Die Wohnung war fast in dem Zustand, in dem das Mehrfamilienhaus in den 70ern damals auch gebaut wurde. Ja? Deckenhohe Fliesen im Bad und in der Küche alte grüne Badewanne und grüne Waschbecken, abgewetzte Holztüren in dunklem Braun und billiges Klicklaminat, dass irgendein Eigentümer vor 20 Jahren einfach über die alten Boden drüber gelegt hat. Lager und Schnitt waren aber super und auch die Bausubstanz war in Ordnung. Und damit war die Chance da, einen guten Gewinn zu machen. Die beiden sind jetzt nicht verheiratet, zumindest waren sie es damals nicht. Und Anna war als Lektorin schon eine Weile selbstständig und hat damit ein moderates kleines Einkommen von rund 30.000 Euro im Jahr verdient. Weil die beiden dachten, dass es für die Finanzierung besser wäre, haben sie deswegen den Kauf über Mark mit seinem höheren Angestellteneinkommen abgewickelt. Nach einem halben Jahr Blut, Schweiß und Tränen und einer vollständigen Kernsanierung haben sie dann die Wohnung tatsächlich mit einem Gewinn von knapp 80.000 Euro verkauft. Das Ganze war Anfang 2020. Über die Steuer hatten die beiden sich bis dahin gar keine großen Gedanken gemacht. Sie haben gedacht, ja, vielleicht fallen 10.000, vielleicht 15.000 Euro an Steuern an, das kann ja alles nicht so dramatisch sein. Der Verkauf war in 2020, sie haben dann in 2021 die Sache zum Steuerberater von Anna gegeben. Im Steuerbüro ging in 2021 wegen Corona alles drüber und drunter. Sie erinnern sich, der Arbeitsaufwand wegen der Beantragung der Unternehmenshilfen ist bei den Steuerberatern enorm gestiegen. Mitarbeiter waren ständig krank, teilweise durfte nicht im Büro gearbeitet werden. Naja, nun, der Steuerberater, der hat als Folge die Steuererklärung erst im Juli 2022 eingereicht, also als die verlängerten Fristen dann irgendwann abgelaufen sind. Im August 2022 kam dann auch der Steuerbescheid und damit dann auch der Schock. Mark sollte knapp 35.000 Euro an Steuern nachzahlen. Das hatten die beiden nicht erwartet. Und war natürlich völlig vor den Kopf gestoßen. Was auch etwas an der Kommunikation mit dem Berater lag, muss man sagen. Der hatte den ganzen Corona-Stress sie nicht so richtig darauf vorbereitet. Und als das Ergebnis dann vorlag, hat er schlicht gesagt, dass man nichts machen könne. Wer Geld verdienen würde, der müsste eben auch Steuern zahlen. Mark und Anna hatten aber jetzt ein großes Problem. Denn sie hatten das Geld nicht mehr. Einen kleinen Teil von den 80.000 Euro haben sie benutzt, um sich mit einer Reise etwas zu belohnen. Den restlichen Teil haben sie wieder vollständig in eine neue Immobilie reinvestiert. Und das Projekt, wo das Geld drin steckt, war gerade am Laufen und in der Renovierungsphase, um im Anschluss langfristig vermietet zu werden. Sehr, sehr unzufrieden und etwas verzweifelt kamen die beiden dann zu mir in der Hoffnung, dass ich ihnen eine Lösung bieten kann. Allerdings war das Kind schon in den Brunnen gefallen. Schon die Entscheidung, dass Mark und nicht Anna die Wohnung gekauft hat, hat die beiden rund 6.000 Euro an Steuern gekostet. Anna hatte in 2020 nämlich ein deutlich niedrigeres Einkommen und damit einen deutlich niedrigen Steuersatz. Im Allgemeinen hätte man einfach vorher die Weichen früher stellen müssen. Im Nachhinein die Steuer zu reduzieren, das geht ja eigentlich in den seltensten Fällen besonders effektiv. Deswegen blieb den beiden nicht viel anderes übrig, als einen Kredit aufzunehmen, nur um die Steuerschulden zu bezahlen. Vor kurzem hatte ich nun einen ganz ähnlichen Beratungsauftrag. Auch von einem Paar, die Fix & Flip als Unternehmen aufbauen möchten. Auch er hat einen Hintergrund im Bauwesen und eine Anstellung. Beide sind auch hier nicht verheiratet. Glücklicherweise ist ja aber noch gar nichts passiert. Der Notartermin, der steht noch an. Das heißt, wir haben über verschiedene Möglichkeiten gesprochen, zu gestalten und die Steuern von Anfang an zu senken. Diese Beratung habe ich nun als Anlass genommen für dieses Video und ich habe Ihnen einmal drei Möglichkeiten zusammengestellt, was man denn tun könnte. Es gibt aber noch viel, viel mehr als diese drei Möglichkeiten. Wenn Sie möchten, unten in der Infobox finden Sie einen Download-Link zu einem Kurzbericht, in dem ich 12 gängige Steuergestaltungen zum Senken der Spekulationssteuer mit ihren Vor- und Nachteilen zusammengestellt habe. Da sind auch legale Möglichkeiten dabei, wie Sie die Steuer einmal komplett auf Null reduzieren können und teilweise auch unter 10% drücken. Klicken Sie drauf, ich hoffe, es bringt Sie weiter. Mein Name ist übrigens Erik Breusche, ich bin Steuerberater mit der Spezialisierung auf Vermögensaufbau und Vermögensstrukturierung. Ich helfe bodenständigen Unternehmern, ihre Steuerlast auf ein Minimum zu reduzieren und die Steuersparnis in steueroptimierte Investitionen zu bringen, um Vermögen aufzubauen, das ihnen Freiheit und Unabhängigkeit verschafft. Also schauen wir uns die drei Wege einmal an. Der erste Weg, den man, besonders auf mein Beispiel von eben bezogen, oft gehen kann, ist den Gewinn auf mehrere Personen zu verteilen und damit die Steuerspitzen zu nehmen. Unser Steuersystem im Privatbereich ist so aufgebaut, dass zusätzliches Einkommen unterschiedlich besteuert wird. Je mehr wir im Gesamten verdienen, desto höher ist auch der Steuersatz, der auf ein zusätzliches Einkommen anfällt. Abgebildet wird das über einen progressiven Stufentarif. Das bedeutet nichts anderes, als dass im Steuergesetz eine Formel fixiert ist, die jeden einzelnen Euro, der als Einkommen dazukommt, separat mit einem eigenen Steuersatz belegt. Und der steigt an. Die ersten 11.500 Euro im Rahmen des Grundfreibetrags sind steuerfrei. Danach steigt die Steuerlast von 14 recht zügig auf 24%, dann langsamer bis auf 42% plus Solidaritätszuschlag an. Wenn Sie nun schon Einkommen haben, zum Beispiel aus einer Anstellung oder einer Selbstständigkeit, dann sind die niedrigen Steuersätze schon ausgefüllt. Der Verkaufsgewinn aus dem fixen Flip wird also mit Ihrem Grenzsteuersatz besteuert. Wenn Sie zum Beispiel rund 35.000 Euro an steuerlichen Einkommen haben, dann liegt der Grenzsteuersatz bei 30,5%. Und der fixen Flip-Gewinn wird Euro für Euro mit einem ansteigenden Steuersatz belegt ab diesen 30,5%. 30,5%, 30,6%, 30,7% und so weiter. Ab rund 66.000 Euro an Gesamteinkommen, also Gewinn aus dem Verkauf und anderes Einkommen von Ihnen, wird jeder Verkaufsgewinn Euro mit 42% plus Solidaritätszuschlag belegt. Steuerlich macht es also Sinn, wenn man den Gewinn verteilen könnte, so dass statt zum Beispiel 80.000 Euro von der Großteil in die 42% plus Soli reinläuft, nur 20.000 Euro in niedrigere Steuersätze laufen. Am besten tut man das, indem man über eine GbR kauft, an der mehrere Personen beteiligt sind. Und zwar Personen, die niedrigere Steuersätze haben. Im Fall von vorher hätte man also Anna am sinnvollsten mit in den Kauf eingebunden. Und dann hätte der Verkaufsgewinn sich auf Mark und Anna verteilt und damit hätten sie rund 6.000 Euro an Steuern gespart, weil eben beide nicht bis in die 42% plus Soli gegangen wären. Man könnte aber auch überlegen, Eltern, die in Rente sind und deswegen weniger verdienen, mit zu beteiligen. Auf deren Anteil fällt dann zum Beispiel nur 25% an Steuer an und damit reduziert man die Steuerlast im Gesamten deutlich, so dass man auch schon mal 10.000 Euro weniger an Steuern bezahlt. Das ist ein Mittel, aber natürlich keine Universallösung. Besonders, weil ein gemeinsamer Kauf zivilrechtlich auch bedeutet, dass einem der Gewinn auch tatsächlich gemeinsam zusteht. Nur zum Schein eine GbR zu gründen, wäre der falsche Weg. Man muss vielmehr eine Lösung für die eigene Situation finden, die einem wirklich weiterbringt und auch auf die Realität passt. Die Familie ist dafür aber oft ein guter Anknüpfungspunkt. Das Modell hat zudem auch Praxistücken. Seit 01.01.2024 müssen GbRs in ein eigenes Register eingetragen werden, um überhaupt Immobilien kaufen zu können. Das bedeutet, man muss sich schon vorab etwas Zeit einräumen für diese Formalität. Dann sollte man sich über den Gesellschaftsvertrag und die Regelungen darin Gedanken machen, weil diese Regelungen direkte Auswirkungen auf die Steuer und darauf haben, was passiert, wenn es unerwartete Probleme gibt. Die GbR muss zudem eine eigene Steuererklärung abgeben und die GbR kann man nicht einfach so mit minderjährigen Kindern gründen, obwohl die ja aufgrund ihres fehlenden Einkommens perfekt für die Steuersenkung wären. Dazu gibt es aber auch Alternativen und Lösungen, aber keine, die man einfach mal so eben umsetzt. Und zudem macht die GbR keinen Sinn, wenn nur Spitzenverdiener beteiligt sind, da dann die Steuersätze stets oben liegen, über 42%, und dann spart man nichts. Wer den Gewinn wieder reinvestieren will und regelmäßig fixen Flip betreiben möchte, für den bietet sich vielleicht eine eigene GmbH an. Das macht immer dann Sinn, wenn das eigene private Einkommen aus der Anstellung so hoch ist, dass man über 30% an Steuern bezahlt. Eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird als eigene Person im Rechtsverkehr bewertet. Und als eigene Person bezahlt sie auch selbst Steuern auf ihren eigenen Gewinn und kann Immobilien kaufen und verkaufen. Man trennt also den Gewinn aus dem Immobilienverkauf von der eigenen Einkommenssphäre über so eine Gesellschaft. Gleichzeitig behält man die volle Kontrolle, denn man ist der Gesellschafter und Geschäftsführer der GmbH und entscheidet damit, was die GmbH mit ihrem Vermögen und ihrem Einkommen macht. Für die GmbH fällt stets 15,825% Körperschaftssteuer und Solidaritätszuschlag sowie Gewerbesteuer an. Je nach Gemeinde, in der der Sitz der GmbH GmbH ist, liegt die Gewerbesteuer bei 12-16%. Auf den Gewinn der GmbH fällt damit im Mittel nur rund 30% an Steuern an. Anna und Mark hätten über die Abwicklung über eine GmbH aufgrund des niedrigeren Steuersatzes statt 35.000 Euro eben nur 24.000 Euro an Steuern bezahlt. Also 11.000 Euro weniger. Bezieht man die Kosten mit ein, die eine eigene GmbH für die Verwaltung produziert, läge damit die Kostenersparnis bei rund 9.500 Euro. Sie hätten also 9.500 Euro mehr gehabt, um zu reinvestieren. Gleichzeitig hätten sie trotzdem die volle Kontrolle behalten. Da man als Gesellschafter die GmbH kontrolliert, kann man auch kontrollieren, was mit dem Geld geschieht. Sie hätten sich also zum Beispiel auch einen Teil des Geldes aus der GmbH als Gewinnausschüttung nehmen können, um damit eine kleine Reise zu machen. Dafür hätten sie zwar auch Steuern zahlen müssen, aber im Gesamten wäre das trotzdem deutlich günstiger und besser in ihrer Situation gewesen. Eine GmbH ist aber keine eierlegende Wollmilchsau, sondern ein Werkzeug, das auf den eigenen Fall passen muss. Denn eine GmbH bringt auch Nachteile mit sich. Als erstes braucht die GmbH einige Zeit bis zur Gründung. Man muss also etwas planen und Zeit einräumen. Dann kann man sie nicht wieder von heute auf morgen einfach so auflösen. Die Auflösung kann sich unter Umständen etwas ziehen und produziert auch eigene Kosten. Die GmbH kostet zudem laufend. Ja, es fallen laufend Strukturkosten an. Eine Buchhaltung muss erstellt werden, Jahresabschlüsse müssen aufgesetzt werden, komplizierte Steuererklärungen müssen eingereicht werden und man muss IHK-Beiträge und Gebühren für Veröffentlichungen beim Handelsregister bezahlen. Sie können damit rechnen, dass die GmbH mindestens 2.000 Euro pro Jahr kostet. Sind zwar wieder steuerabzugsfähige Ausgaben, aber die müssen natürlich einkalkuliert werden. Und einige der Kosten, wie zum Beispiel das Steuerberaterhonorar, steigen zudem mit den Umsätzen, also der Verkaufspreise der Immobilien, die sie handeln, und dem Gewinn und den Vermögenswerten, die zum Bilanzstichtag in der GmbH stehen. All das muss man mit einfließen lassen in seine Überlegungen. Auf der Vorteilsseite stehen neben dem fixen Steuersatz aber auch noch ganz viele andere Steuersparmöglichkeiten und Wege. Wer regelmäßig Fix & Flip betreiben will, für den geht aber wegen der Haftungsbegrenzung und der Deckelung des Steuersatzes wahrscheinlich kein Weg an der GmbH vorbei. Falls Sie sich übrigens an dieser Stelle Gedanken machen wegen der 25.000 Euro Gründungskapital der GmbH, die Sie angeblich bringen müssen, tatsächlich müssen Sie nur die Hälfte davon, also 12.500 Euro einzahlen. Das Geld muss nur genau einmal in der GmbH liegen, und zwar bei der Gründung. Sie können dann im Anschluss die 12.500 Euro direkt verwenden und das Eigenkapital für den ersten Flip einsetzen. Das sollte also kein Hindernis sein. Weg Nummer 3 ist wahrscheinlich der am wenigsten gangbare Weg von den dreien für die meisten von uns, aber gleichzeitig auch einer der attraktivsten. Sie könnten Fix & Flip auch über eine Familienstiftung abwickeln und damit sehr wenig an Steuern bezahlen. Eine Stiftung ist losgelöste Vermögensmasse, die mit einem Zweck ausgestattet wird. Das Vermögen gehört sich also nach der Gründung selbst. Es gibt keine Eigentümer mehr. Stattdessen hat man dem Vermögen einen schriftlichen Zweck zugeordnet. Das kann zum Beispiel die Versorgung der Familie des Stifters, also des Gründers, sein. Dadurch, dass man sein Eigentum an diesem Vermögen aufgibt, erhält die Stiftung wahnsinnige Steuernachlässe. Sie zahlt stets nur 15,825% Steuern auf ihren Gewinn, solange man nicht gewerblich Immobilien handelt. Zudem sind die ersten 5.000 Euro an Gewinn jedes Jahr steuerfrei und die Stiftung erhält auch starke Steuernachlässe auf Investitionen in Wertpapiere. Auf Verkaufsgewinne aus Aktien fallen zum Beispiel nur 0,79% an Steuern an, auf Dividenden von Aktien-ETFs und Verkaufsgewinne aus Aktien-ETFs nur 3,165%. Also eine Familienstiftung ist ein tolles Investmentvehikel, um langfristig Vermögen aufzubauen, solange man das Geld in der Stiftung lässt, um darüber zu investieren. Wenn die Stiftung das Geld dann ausbezahlt, fallen nochmal 26,375% an Steuern auf die Auszahlung an, aber erst bei der Auszahlung und dann nur auf die Summe der Auszahlung. Unterm Strich fährt man damit mit dieser Rechtsform deswegen oft deutlich besser als mit anderen Rechtsformen. In unserem Beispiel hätten Anna und Mark über eine Familienstiftung nur rund 11.900 Euro an Steuern bezahlt, also rund 23.100 Euro weniger. Fairerweise muss man aber nun sagen, dass die Stiftung ein Mittel ist, das auch deutliche Nachteile mit sich bringt und nicht jedem zugänglich ist. Zunächst braucht man nur für die Gründung je nach Bundesland zwischen 50.000 und 250.000 Euro an Vermögen, in manchen Bundesländern sogar mehr, mit dem dann die Stiftung ausstattet. Das Geld kann man dann nicht mehr für private Zwecke nutzen, da es einem nicht gehört und die Stiftung Kraft Gesetz verpflichtet ist, dieses Grundstockvermögen zu erhalten. Das muss also investiert bleiben. Dann ist die Gründung recht komplex und endgültig. Im Rahmen der Gründung schreibt man die Regeln fest, die für die Verwaltung und die Nutzung des Vermögens gelten, und zwar für immer. Das Problem dabei ist, dass die Regeln im Standardfall nicht mehr abgeändert werden können. Wenn also ein Fehler in der Satzung steckt oder eine mögliche Familienkonstellation nicht bedacht wurde, die in 20, 30 Jahren auftritt, dann kann das dazu führen, dass man in 5, 20 oder 30 Jahren die Kontrolle über das Stiftungsvermögen verliert und das Regierungspräsidium als Aufsichtsbehörde bestimmt, was mit dem Vermögen von da an geschieht. Das ist also kein Pappenstiel. Ich bekomme immer wieder mit, dass windige Stiftungsberater für diese Rechtsform aggressiv im Netz Werbung machen. Sie sollten sich aber bewusst sein, dass sie hier auf einem Gebiet unterwegs sind, auf dem jeder falsche Schritt sie potenziell einige 100.000 Euro kosten kann. Das heißt, sie sollten keinen Schritt ohne den richtigen Berater gehen, wenn sie dieses Vehikel nutzen wollen. Und mit Berater meine ich ein Team aus einem Rechtsanwalt mit langjähriger Erfahrung bei der Stiftungsgründung und einem Steuerberater, der sich sehr gut in diesem besonderen Bereich des Steuerrechts auskennt. Bitte seien Sie sehr kritisch und gehen Sie wirklich zu einem Volljurist mit abgeschlossenem Jurastudium. Der Begriff Stiftungsberater ist in Deutschland nicht geschützt. So kann sie also jeder nennen. Und Rechtsberatung und Steuerberatung dürfen diese Stiftungsberater in den meisten Fällen auch gar nicht ausführen. Das ist nämlich illegal, ohne Steuerberater oder Rechtsanwalt zu sein. Und was man nicht darf, darin ist man meistens nicht besonders gut, auch wenn man sich gut verkaufen kann. Ich hoffe, Ihnen mit diesen drei Wegen ein paar Denkanstöße gegeben zu haben. In der Praxis gibt es natürlich noch einige Sachen mehr zu bedenken. In der Übersicht, die ich Ihnen zusammengestellt habe, finden Sie aber neben den anderen neuen Möglichkeiten, die Spekulationssteuer zu senken, noch einmal ausführlich aufgezählt, was Sie noch beachten sollten. Ich hoffe, das bringt Sie weiter und hilft Ihnen. Viele Grüße, Ihr Erik Breusche.